macht das Geld voran. Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht, das Geld voran.
Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Heute, 1959, Revolution in Kuba. Im Teil 1 geht es uns um die Frauen in der Revolution und um die historischen Hintergründe.
Es geht voran! Es geht voran!
Por lo tanto, eso significa que nací 15 años antes del triunfo de la revolución.
Ja, denjenigen, den ihr hier gerade gehört habt, das war der Abilio. Abilio habe ich im November 1997 in Havanna interviewt. Er wird uns im Verlauf dieser Sendung noch einige Male begegnen. Er ist mittlerweile 56 Jahre alt und hat halt in diesem Schnipsel, den er gerade gehört hat, einfach nur berichtet, dass er, als er geboren wurde, 15 Jahre vor dem Sieg der Revolution zur Welt kam. Wir haben in der Geschichtssendung diesmal vor, nicht über Europa, nicht über Deutschland, nicht über die Bundesrepublik zu reden, sondern eben über Kuba, über die größte der karibischen Inseln. Kuba liegt nur 150 Kilometer südlich von Florida entfernt. Er streckt sich über 1000 Kilometer von Osten nach Westen, ist aber sehr viel schmaler. Die Größe entspricht ungefähr der Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern. Auf diesem Gebiet leben ungefähr 12 Millionen Menschen, davon allein in der Hauptstadt in Havanna 2 Millionen. In der nächstgrößeren Stadt, in Santiago de Cuba, ganz im Osten der Insel, sind es dann schon nur noch 350.000. Ja, eines der zentralen Produkte der kubanischen Wirtschaft ist der Zucker. Und im ersten Teil unserer Sendung soll es dann heute hauptsächlich um die Rolle, die Frauen im Verlauf der kubanischen Revolution gespielt haben, gehen. Im ersten Teil. Und anschließend wird es um so gröbere Traditionslinien der kubanischen Geschichte gehen. In der zweiten Sendung wird es sich dann hauptsächlich darum drehen, wie sich die kubanische Revolution auf Rassismus, rassistische Verhaltensweisen ausgewirkt hat. Und im zweiten Block der zweiten Sendung werden wir einiges über die Sozialreform der kubanischen Revolution hören. Zunächst aber wird jetzt erst noch einiges zur unmittelbaren Vorgeschichte der kubanischen Revolution erzählt werden.
Im Zentrum der gesamten Sendung steht das Jahr 1959 als das Jahr des militärischen Erfolges der Revolution in Kuba. Am 1. Januar 1959, also ganz am Anfang, ziehen die Truppen der revolutionären Bewegung im 26. Juli in Havanna ein. Damit ist auch der Kampf dann abgeschlossen, der militärische Kampf. Zur Vorgeschichte kann man so viel sagen, dass unter Führung von Fidel Castro am 26. Juli 1953 Revolutionäre in Santiago de Cuba eine Kaserne angreifen. Das ist so quasi das Fanal zur Revolution. Das ist so der erste Punkt. Deswegen heißt die Bewegung auch 26. Juli. Der Angriff scheitert gründlich. Also vom militärischen Dingens ist er gescheitert. Einige Menschen werden erschossen in der Schießereien, andere werden verhaftet und zu langjährigen Strafen verurteilt, aber ein Jahr später amnestiert. Da gehen ganz viele ins Exil, unter anderem auch Fidel Castro, der dort in Mexiko, wo im Exil ist, eine Menge Exilkubaner und Kubanerinnen um sich sammelt. Nee, nur Kubaner, oder?
Nur Kubaner.
um sich sammelt und eine Guerilla-Truppe aufbaut. Da stößt dann auch zum Beispiel Che Guevara zu den Kämpfern. 56 landen die mit dem kleinen Boot, 80 Männer, revolutionär gesinnt, im Osten der Insel, also kommen von Mexiko nach Kuba zurück und werden dort wiederum in Schießereien verwickelt, dann bleiben 12 Männer übrig. Ob das jetzt 12 Apostel sind oder nicht, ist nicht ganz so klar. Ja gut, jedenfalls bleiben 12 übrig, die gehen in die Berge im Osten, die Sierra Maestra, und gewinnen dort relativ zügig die Sympathie der Bevölkerung. Das wurde deswegen möglich, weil sie dort die Bevölkerung beraten in gesundheitlichen und hygienischen Sachen. Che Guevara ist Arzt, versorgt dort auch Menschen, alphabetisiert die Leute, dann tun Bildung so, also die Leute bilden, und sie verteilen auch illegalerweise Land. Das bringt große Sympathien, sie werden dafür im Gegenzug versorgt, und die Bewegung weitet sich dann aus, auch in den Städten entstehen Sympathisierende beziehungsweise Teile der revolutionären Bewegung. Batista, der Diktator damals, meinte, 58 angreifen zu müssen. Die Bewegung scheitert, seine Offensive scheitert, und die Guerilla-Bewegung schlägt zurück und, wie gesagt, bringt die Offensive von Fidel Castro und den anderen bringt am 1. Januar 1959 den militärischen Erfolg.
Den Krieg zu gewinnen war nicht die Revolution. Es gab uns das Recht, die Revolution zu machen.
Ja, also richtig, also für alle Kubaner war das ein sehr entscheidender Moment. Ich glaube, das war der wichtigste Moment eines jeden Menschen, der in dieser Zeit gelebt hat. Gerade wir, die wir in einer sehr rückständigen Region gelebt haben, also damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, da gab es niemals ein Kino, da gab es kein Fernsehen, da war kein elektrisches Licht, und gut, wir haben im Radio dann einiges gehört und erfahren, aber in diesem Gebiet gab es vor allen Dingen auch eine revolutionäre Bewegung. Die war benannt nach der Compañera Elba Fañales, einer Compañera, die sich sehr, sehr einsetzte, sich der Kinder und der Jugendlichen annahm und damit in irgendeiner Form versuchte, die revolutionären Aktivitäten zu unterstützen. Und da erhielten wir auch die ersten Vorstellungen und Ideen, und da fuhren wir überhaupt erst von der Existenz der Rebellen, von den Angriffen und Schlachten, die nahe unserer Region stattfanden, wo ja dann auch die Basis des Rebellenheeres war. Und ja, als die Rebellen dann auf dem Weg nach Las Vichas waren und letztlich Santa Clara erreichten, als der Che nach Santa Clara gelangt, als Camilo schon in Cataguay kämpfte, das war eigentlich schon der revolutionäre Triumph. Aber wir haben ja immer gedacht, dass die Armee des Batista sehr viel mehr Erfolge würde, sehr viel erfolgreicher würde agieren. Aber als wir dann die Nachricht erhielten, dass die besiegt waren, da war nur noch zu sehen, wie die Bauern, wie alle Personen, die Kinder einfach alle mit fröhlich über die Finkers liefen, gelacht haben, sich gegenseitig Vivas zuriefen, ja, wurde halt gefeiert. Und die Bauern, das bisschen, was sie hatten, das trugen sie zusammen, damit alle teilhaben konnten. Dieser Triumph mit einer ganzen Woche Fiesta, das war das Ende des Jahrhunderts der Ausbeutung und der Armut, das war die Hoffnung auf ein neues Leben. Das war für uns, also die Worte reichen nicht, um das zu beschreiben. Ich habe das exakt noch vor Augen, an welchen Plätzen damals gefeiert wurde, weil es ist unmöglich, eine derartige Sache wieder zu vergessen. Also für mich war es das absolut Größte, und ich glaube, für alle Kubaner wird das wohl so gewesen sein, obwohl es denken halt nicht alle das Gleiche, aber ich denke, das war das Größte, was einem Menschen in seinem Leben passieren kann.
Also, wie ihr jetzt bereits erfahren habt, ist der Fidel Castro im Januar 1959 mit seinem revolutionären Heer in Havanna einmarschiert. Das wäre ohne die Beteiligung von Frauen nicht möglich gewesen. Der Abillo verweist ja auch auf die Funktion von der Elba Fañales, die in der Region, in der er gelebt hat, da auch ganz wichtig einen wichtigen Einfluss hatte für die revolutionäre Bewegung. Ebenso waren die Frauen bei dem Angriff auf die Moncada-Kaserne, also diese allerersten bewaffneten Aktionen, mit dabei. Zwei Frauen sind dabei besonders hervorzuheben, das ist die Heidi Santa Maria und die Melba Hernandez. Die waren auch 7 Monate im Gefängnis. Wie gesagt, ich habe aber allerdings keine Informationen, ob die auch mit ins Exil nach Mexiko gegangen sind. Insgesamt war bei diesem 6-jährigen Bürgerkrieg, waren die Frauen sehr aktiv dabei und sie hatten unterschiedliche Aufgaben in den Städten, aber auch in der Sierra Maestra. Einerseits haben sie illegale Aktionen geleistet, zum Beispiel Sabotageakte, haben Bomben transportiert, Waffen transportiert. Sie haben aber auch Geld gesammelt, um Kampfaktionen zu finanzieren. Sie haben Lebensmittel beschafft, sie haben Medikamente beschafft, sie haben Uniformen angefertigt, sie haben Verwundete gepflegt, sie haben Widerstandskämpferinnen versteckt, Protestkundgebungen organisiert und waren Kundschafterinnen. Und Frauen waren eben auch, eben wie die Elba auch, die allerersten Frauen, die in den soeben befreiten Gebieten eine Alphabetisierung angefangen haben. Und sie haben die Menschen informiert über Politik, Geschichte, eben aber auch über Hygiene. Die Frauen hatten dabei enorme Widerstände zu überwinden. Ich denke, das Zitat ist jetzt nun folgt von Che Guevara, zeigt eine durchaus typische Haltung.
Die Frauen können aber auch in den Einheiten der Guerilla mit anderen Aufgaben betraut werden, zum Beispiel mit der Zubereitung des Essens für den Kämpfer. Für einen Menschen, der das schwere Guerilla-Leben führt, ist es sehr angenehm, wenn er statt seines schnell selbst zurechtgemachten Essens schmackhaft zubereitete Mahlzeiten bekommt. Die Frauen erledigen das Kochen und die vielseitigen anderen häuslichen Arbeiten mit großer Freude und sorgen damit auf ihre Weise dafür, dass auch in dieser Hinsicht in das Leben der Guerilla Ordnung kommt.
Dass ein Mann wie Che Guevara, der an so einer exponierten Stelle war, so eine klassische Position vertritt, Frauen an den Herd, der müde hält, braucht jemanden, der seine Wunden leckt, zeigt oder verdeutlicht ganz klar die schwierige Situation, die Frauen hatten, die sich an der Revolution beteiligt haben. Ich denke, das war mit unter anderem auch ein Grund, dass verhältnismäßig wenig Frauen an den Bewaffneten, an den direkt militärischen Aktionen teilgenommen haben. Unbenommen davon gab es während dieses Kampfes, wo Batista angegriffen hat, gab es ein reines Frauenbataillon. Das war an der Schnellstraße zwischen Havanna und Santiago de Cuba an einer ziemlich wichtigen Stelle. Und die haben da auch gekämpft. Also, aber das war eher die Ausnahme. Und dieses Bataillon nannte sich nach Mariana Grajales. Das war eine Frau, die in dem allerersten Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien gekämpft hat. Der Albrecht wird in dem allgemeineren Teil zur Geschichte Kubas da nochmal drauf zurückkommen. Die Frauen waren vor 1959 im Prinzip in Kuba machtlos. Es gab zwar ab 1918 auch in Kuba, so im Zuge von der internationalen Frauenbewegung, auch eine Suffragettenbewegung, aber die war in...
Suffragetten sind Frauen, die das Frauenwahlrecht einfordern.
Genau. Die hatten dann auch 1934 Erfolg und haben das Frauenwahlrecht errungen, das auch 1940 in der Verfassung bestätigt worden ist. Aber es hat an der konkreten Lebenssituation von den Frauen im Prinzip nicht viel geändert. Zum einen, weil das Zivilgesetzbuch des spanischen Ursprungs ist, ein sehr patriarchales war. So wurde zwar die Scheidung errungen, die hat aber den Frauen faktisch nicht viel gebracht, weil sie ganz oft in der ökonomischen Abhängigkeit von den Männern waren. Und es gab immer noch, auch trotz Wahlrecht oder wie auch immer, gab es einen Ehevertrag, der zwischen dem Ehemann und dem Bräutigam abgeschlossen worden ist.
Zwischen Ehemann und Bräutigam?
Zwischen Ehemann und Brautvater. Und da wurde die Jungfräulichkeit der Frau, der Braut war Bestandteil dieses Ehevertrags. Im Wesentlichen sind so die patriarchalen Wurzeln von der kubanischen Gesellschaft der katholische Glauben, aber auch afrikanische Traditionen. Daraus ergibt sich ein Frauenbild, das im Wesentlichen dreigeteilt war, die Jungfrau, die Mutter und die Hure. Dem entgegenstand wieder eben ganz typisch patriarchaler Mann, der eben allseits potent ist und immer irgendwelche Frauen zur Verfügung hat. Die Jungfrau zum Heiraten, die Mutter, die seine Wunden leckt, und die Hure zum Vögeln. So viel zu den Frauen. Insgesamt kann man sagen, dass die vorrevolutionäre Gesellschaft in Kuba tief gespalten war. Die Trennungslinien waren im Wesentlichen arm, reich, schwarz, weiß, Stadt, Land und eben Frauen und Männer. Konsequenterweise waren die Frauen eben in allen Gesellschaftsstrukturen zu finden. So gab es zwar ein paar wenige reiche Müßiggängerinnen, aber die überwiegende Mehrheit war gezwungen zu heiraten, Kinder zu kriegen, diese zu erziehen und den Haushalt zu führen. Je nachdem, in welcher Gesellschaftsschicht sie sich bewegt haben, ging es ihnen natürlich dann auch unterschiedlich gut oder schlecht. Ich denke, die Situation von den Frauen auf dem Land, also von der Landbevölkerung, die war sicher die schlechteste. Die haben ganz viel in Bohios gelebt. Das waren Holzhütten, die nur mit Palmwedeln bedeckt waren. Und da gab es weder Strom noch Wasser und ganz oft mit Lehmfußboden. Ich glaube, das allererste Zitat von Abio weist ein bisschen darauf hin.
Das zweite Zitat von Abio, aber sehr gerne.
Ja, das ganz am Anfang habe ich vergessen. Auf jeden Fall haben sie ganz oft mit ihrem Vieh zusammengelebt und hatten keine Schulbildung. Ungefähr 60-80% der Frauen konnten nicht lesen noch schreiben. Sie hatten keine ärztliche Hilfe. Und es gab also für uns kaum nicht mehr vorstellbare Zahl von Schwangerschaften. Frauen, die bis zu 20 Kinder geboren haben, waren auf dem Lande keine Seltenheit. Es war eben auch kaum Wissen über Verhütung, Schwangerschaft und so weiter vorhanden.
War das durchweg so, oder?
Im Prinzip war das auf dem Land, bei der ungebildeten Bevölkerung durchweg so. Also die hatten einfach keinen Zugang zu dem Wissen, was ich jetzt weiß.
Also ich hatte damals, als ich in Kuba war, so eine alte Frau getroffen, eine alte Afrokubanerin, die eben gerade solches Wissen weiter tradiert hatte. Also möglicherweise war sie halt auch die Ausnahme. Aber das war schon so Naturheilkunde quasi und da auch Fruchtbarkeitssachen, das sie da geregelt hat.
Das kann sein, dass es da Einzelne gegeben hat, ist gut möglich. Ne? Aber so im Allgemeinen, von der allgemeinen Linie war dieses Wissen nicht sehr verbreitet. Also ich denke, so wie gesagt, es gibt da Zahlen von Frauen, die 36 Kinder geboren haben, und wenn da eine Wissen hat über Heilkunde, Frauenheilkunde, dann passiert es schlicht nicht, würde ich sagen.
Außer sie will es, ja. Ja, klar, aber wer will das schon, ja.
Ja. Jetzt will ich noch so was zur Erwerbsarbeit von Frauen sagen. Die war eben vor der Revolution, galt die als verachtenswert. Durchgängig kann man sagen, war ungefähr jede achte Frau erwerbstätig. Der überwiegende Teil davon, es waren ungefähr 3/4, waren Hausangestellte, Putzfrauen, Wäscherinnen oder Ähnliches.
Und Dienstmädchen,
also in diesem ganzen Hausbereich. Die meisten davon hatten schwarze Farbe, also wobei das ganz schwierig ist mit was ist schwarz, was sind weiß in Kuba. Also da gibt es alle Schattierungen im Prinzip. Und eine kleine Minderheit von den erwerbstätigen Frauen fand eben auch eine Anstellung in Zigarrenfabriken oder aber in der Zuckerrohrindustrie. Für viele Frauen war eben aufgrund der miserablen wirtschaftlichen Verhältnisse Prostitution die einzige Möglichkeit, sich und ihre Familien zu ernähren. Es gab nahezu in allen Dörfern gab es Bordelle. Alicia, die wir jetzt gleich hören werden, erzählt, wie das dazu gekommen ist oder was sie veranlasst hat, Prostituierte zu werden.
Ich musste mit 20 Männern schlafen, die ich nicht kannte, um meine Kinder zu ernähren und meiner Mutter zu helfen. Meine andere Schwester war damals noch nicht verheiratet. Meine Familie wusste nicht, was ich tat. Wenn ich 10 Pesos nach Hause brachte, sagte ich ihnen, ich hätte dieses Geld mit zusätzlichen Gelegenheitsarbeiten als Wäscherin verdient. Auf diese Art erfand ich unzählige Geschichten, um zu verhindern, dass meine Familie etwas herausfand, weil ich wusste, dass es für sie sehr schmerzlich sein würde. Wir waren immer arm, aber vorher hatte es in der Familie nie eine Prostituierte gegeben. Ich war damals 22 Jahre.
Kuba wurde bis 1959 häufig als der Puff von Nordamerika bezeichnet. In Havanna und in Guantanamo, das war eine US-amerikanische Militärbasis, waren wohl die meisten Prostituierten zu finden. Albrecht wird in dem zweiten Teil nochmal näher auf Havanna und Guantanamo eingehen. Offiziell gab es 1959 70.000 Prostituierte. Nach der Revolution wurde die Prostitution verboten. Prostituierte, die nach der Revolution im Land blieben, viele sehr Top-Call-Girls verließen unmittelbar nach der Revolution Kuba, aber viele blieben dann im Land und die erhielten die Möglichkeit, für sich speziell in sogenannten Farmen neu zu beginnen innerhalb im Rahmen der Revolution. Die Alicia, die wir gerade vorhin gehört haben, erzählt nochmal was für euch.
Als wir hier ankamen, sagten die Genossinnen, wenn eine von uns zu ihrer Familie oder sonst wohin gehen wolle, könne sie dies. Aber wir können auch bleiben, wenn wir wollen. Sie würden uns Schulunterricht geben, damit wir eine bessere Zukunft bekämen.
Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Don't you know how? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds this way. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of starvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Talking about a revolution.
Viele ehemalige Prostituierte ergriffen die Möglichkeit oder die Gelegenheit, die sie durch die Revolution erhalten haben, sind dann zur Schule gegangen, haben eine Berufsausbildung gemacht und sind so Teil der kubanischen revolutionären Gesellschaft geworden. Alicia, von der diese zwei Zitate stammen, ist zum Beispiel Anfang der 70er eine Präsidentin eines lokalen CDR. Das ist praktisch eine revolutionäre Organisation des Alltags, kann man sagen.
Eine Basisorganisation der Revolution.
Genau. Ja, das, Und eben viele Frauen, eben nicht nur ehemalige Prostituierte, haben sich in den verschiedensten Organisationen der Revolution engagiert. An zentralen Machtpositionen findet man sie allerdings nicht. Lediglich Vilma Espin ist als einzige Frau seit Anfang an im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Kubas vertreten. Vilma Espin ist selber gleichzeitig Gründerin und Präsidentin des kubanischen Frauenverbands, der FMC, was heißt Federación de Mujeres Cubanas. Die FMC ist 1960, so sagt man, auf Initiative von Fidel Castro gegründet worden. Am offiziellen Gründungstag von der FMC gab es bereits 40.000 Mitglieder. Und
die Vilma Espin, die ist bis heute die Vorsitzende von dem FMC, oder?
Nach meinen Informationen ist sie immer noch Vorsitzende des FMC. Ja. Genau. Und ich denke, ein Grund, warum die FMC zu Anfang schon so viele Mitglieder hatte, war, dass es im November 1959 in Chile einen lateinamerikanischen Kongress gab, der sich vor allem um Frauen- und Kinderrechte gekümmert hat. Und die Teilnehmerinnen von dem Kongress, die bildeten wohl auf jeden Fall zu Anfang so einen ganz aktiven Kern der FMC.
Der Kongress hat in Chile stattgefunden und da waren auch Kubanerinnen
da. Da waren auch Kubanerinnen.
Und die bilden den Kern des
FMC. Die bilden einen Kern, aber es waren gleichzeitig eben Frauen der Bewegung vom 26. Juli, Frauen von der Kommunistischen Partei, also auch schon auch aus anderen politischen Bewegungen, vorrevolutionären politischen Bewegungen, die da aktiv dabei waren bei der Gründung.
Ja, wobei man noch dazu sagen sollte, 1960 war die Kommunistische Partei noch nicht die revolutionäre Bewegung. Also später ist erst die Kommunistische Partei auch die Partei der Revolution geworden. Also sympathisiert haben sie schon immer mit, aber es ist nicht gleichzusetzen damals noch.
Ja, aber die FMC ist im August 60 gegründet worden und da denke ich, war es ja gerade am Kippen. Nicht? Ja. Okay. Ich denke, was wichtig ist zu sagen, dass die FMC eben nicht aus einer starken Frauenbewegung hervorgegangen ist, sondern eben von oben gegründet worden ist. Und dass damit eigentlich eine autonome Frauenbewegung, die möglicherweise hätte entstehen können, da ist gar keine Möglichkeit gewesen. Ich denke, ähnlich ist es auch mit so einer autonomen Bewegung von schwarzen Menschen. Ich denke, wieso die Situation war als solches, eben um 1960, kommt in dem nachfolgenden Zitat von Vilma Espin sehr gut zu tragen.
Als man 1959 davon sprach, eine politische Frauenorganisation zu gründen, waren wir ideologisch gesehen weit davon entfernt, eine derartige Aufgabe zu übernehmen. Warum ich das sage? Weil ich mich erinnere, dass wir sagten, wie bitte, wenn wir damit anfangen, eine Frauenorganisation zu gründen, heißt das, dass wir auch eine Organisation für Schwarze gründen? Werden wir hier verschiedene Organisationen für all diejenigen haben, die einer spezifischen Diskriminierung ausgesetzt sind? Ich sage, wir waren einfach nicht für eine derartige Aufgabe vorbereitet, weil so unsere unmittelbare Reaktion aussah. Sobald das Projekt gestartet war, wurde uns der Sinn einer derartigen Organisation auch klar.
Die ersten Aufgaben der Federadas waren erstmal ihre Beteiligung an den Alphabetisierungskampagnen. Die erste Alphabetisierungskampagne war bereits 1961 abgeschlossen und da waren ungefähr 50%, also etwa die Hälfte der Federadas waren daran beteiligt. Weitere Aufgabengebiete, die sie sich gestellt haben, war eine Gesundheitsversorge, Agitation für die Revolution. Und natürlich auch die Landesverteidigung, so waren die Federadas, so werden die Frauen genannt, die in der FMC beteiligt waren. Sie waren auch eben an der Landesverteidigung beteiligt, unter anderem an dem Kampf in der Schweinebucht im April 1961, wo Exilkubaner in Verbindung mit Nordamerikanern versucht haben, Kuba anzugreifen, was gescheitert ist. Nachdem die ersten Alphabetisierungskampagnen abgeschlossen waren, ging die kubanische Revolution mit massiver Hilfe der FMC daran, Frauen ins Erwerbsleben zu integrieren. Das war ganz schwierig. Ich denke, das eine war, weil die kubanische Revolution eben an diesem machistischen Erbe zu tragen hatte. Männer wollten nicht, dass ihre Frauen erwerbstätig sind. Und die Frauen hatten selbst zum Teil auch Widerstände zu überwinden oder hatten Widerstände, selbst in Erwerbsleben einzugehen. Ich denke, es muss bedacht werden, dass die Erwerbstätigkeit von Frauen vor der Revolution eben als verachtenswert galt. Ferner waren zu Beginn der Revolution, gab es quasi kein funktionierendes öffentliches Kinderbetreuungsnetz. Also die Frauen, es waren praktisch die Frauen, die Kinder aufgezogen haben. Schließlich war es bis 1959 nahezu selbstverständlich, dass Frauen eben für den Haushalt zuständig sind. Auf diesen drei Ebenen ist dann auch ab 1959 angesetzt worden, das heißt konkret gehandelt worden. Mittengrund, warum der kubanischen Revolution es wichtig war, dass Frauen erwerbstätig sind, war das eine, dass sie ganz im Sinne von so einer marxistischen Tradition gesagt haben, die Frauen müssen unabhängig sein, ökonomisch unabhängig sein, um daraus dann selbstbestimmt leben zu können. Und ein anderer Grund war, dass ab 1964 ein spürbarer Arbeitskräftemangel zu spüren war. Und dann hat man eben auch Frauen versucht zu motivieren. Ein Ding war davon, dass sie Zehntausende von Frauen ausgebildet haben, und zwar in ganz verschiedenen Bereichen. Einerseits haben sie ihnen ermöglicht, Schulabschlüsse nachzuholen, auch höhere Schulabschlüsse. Sie haben sie in Steno- und Schreibmaschine ausgebildet. Es gab aber auch Nähmaschinenkurse und ganz vieles anderes. Das ist so das eine Rekurrierungsbereich. Der andere Rekurrierungsbereich waren freiwillige Arbeitseinsätze von Frauen, aber auch eben diese Beteiligung der Frauen an den verschiedenen kubanischen Institutionen. Was vor allem so eine Intention war, die Frauen aus ihrer innerhäuslichen Isolation rauszuholen, zu befreien. Die Erfolge blieben in den ersten Jahren jedoch relativ bescheiden. Zum einen, weil es eine ganz große Fluktuation gab. Häufig war die Zahl der Frauen, die in Erwerbstätigkeit einstiegen, genauso hoch wie die Zahl der Frauen, die wieder weggegangen sind von der Erwerbstätigkeit. Und so nach 30 Jahren Revolution, also 1989, liegt die Erwerbsquote von den Frauen in Kuba bei ungefähr 25%. Seitdem also ist sie kaum mehr gestiegen. Wenn man überlegt, anfangs der kubanischen Revolution war es so circa, oder vor der Revolution circa 13%, und jetzt ist in etwa ein Viertel der Frauen in Kuba erwerbstätig. Wie ich bereits erwähnt habe, ist ein Hindernis bezüglich der Erwerbstätigkeit von Frauen ihre Zuständigkeit für den Haushalt. Diesem grundsätzlichen gesellschaftlichen Dilemma ist versucht in Kuba entgegenzuwirken, einerseits durch massive Aufklärungsarbeit. Es gab ganz viele Theaterstücke, es gab Filme, es gab aber auch eine breite öffentliche Diskussion über dieses Problem der Teilung von Erwerbsarbeit und Reproduktionsarbeit. Und diese Bemühungen, aber auch diese Diskussionen haben letztendlich dazu geführt, dass in Kuba ein sehr fortschrittliches Familiengesetz verabschiedet worden ist, in dem Frauen und Männer verpflichtet werden, zu gleichen Teilen die Verantwortung für Hausarbeit und Kindererziehung zu übernehmen. In der Realität ist diese Teilung von der Verantwortung im häuslichen Bereich und in der Kindererziehung jedoch blanke Theorie.
Um offen zu reden, jeder Mann in Kuba ist ein Machist. Auch ich. Diese Mischung von spanischem und afrikanischem Einfluss ist eine schwierige Hypothek. Du fragst Männer auf Kuba nach dem Familienkodex? Haha. Und was haben sie dir erzählt? Nimm mich zum Beispiel. Ich war zweimal verheiratet. Ich war ein richtiger Macho. Ich habe zu Hause keinen Finger krumm gemacht. Ich sage dir, meine Generation, die Männer so um die Mitte 30, heiraten oft nur aus dem Grund, damit sie den Haushalt geregelt kriegen.
Gerade an der gerechten Umverteilung von Hausarbeit und von Kindererziehung lässt sich eben verdeutlichen, und das zeigt auch das Zitat von Carlos, wie schwierig es ist, traditionelles Denken und Handeln emanzipatorisch zu verändern. Aber in Kuba werden diese Themen ernsthaft diskutiert und auch praktisch verändert. Das Beispiel der Bildungsreform oder dieser Alphabetisierungskampagnen ist meines Erachtens dafür ein sehr grundlegendes Beispiel. Zumal bedenken muss, Kuba nicht mit den Maßstäben von einem westlichen Land zu vergleichen, sondern wirklich mit Maßstäben von einem Entwicklungsland zu vergleichen. 1959 gab es in Kuba 1 Million Analphabetinnen und in etwa die gleiche Anzahl, also auch etwa 1 Million Halbanalphabetinnen. Circa ein Viertel der Bevölkerung konnte weder lesen noch schreiben oder nur ganz, ganz rudimentär. Und dann bereits 1961, als die erste Alphabetisierungskampagne abgeschlossen war, ist diese ganze Zahl also von 25% auf 4% gesunken. Das heißt, nur noch eine wirklich rudimentäre Zahl von Menschen konnte weder lesen noch schreiben. Die Zahl ist meines Wissens geringer als die von Nordamerika. Dann 20 Jahre nach der Revolution 1979 haben praktisch alle Kinder in Kuba zwischen 6 und 12 Jahren eine Schule besucht und die allgemeine Schulpflicht war auf 9 Jahre festgelegt. Ich denke, das Ganze muss man nicht mit unseren Maßstäben messen, sondern wirklich mit Maßstäben eines Entwicklungslandes. Und ich denke, wenn die kubanische Gesellschaft so etwas Geniales geschaffen hat, wirklich innerhalb kürzester Zeit ganz vielen Menschen Grundbegriffe der Bildung beizubringen, denke ich, werden sie das sicher, so hoffe ich doch, auch schaffen, eine gerechtere Teilung von Haushalt und Kindererziehung und auch eine gerechtere Umverteilung von Macht in Bezug auf Männer und Frauen zu schaffen.
Ein halbes Jahr auf dem Land gearbeitet, auch nach dem Sieg der Revolution. Und die Situation dort, die änderte sich sofort. Das war noch nicht der tiefe Wandel, klar, aber es wurden ein paar Sachen in Angriff genommen und der Rückhalt für die Revolution unter den Arbeitern und unter den Bauern, der war dann damit auch sofort da. Die Landbesitzer, die Kapitalisten, diejenigen, die ausgebeutet hatten, deren Position änderte sich sofort. Und als die Agrarreform kam, waren es diese großen Finkers, die sich dagegen aussprachen. Die Landarbeiter, die bis dahin für diese tätig gewesen waren, die erhielten das Land. Dieser Wandel, der war substanziell. Die Bauern begannen zu essen, boten auch mal aus, produzierten den für sich. Als dann der Imperialismus auftauchte und damit die Notwendigkeit der Verteidigung, das war eine sehr ernste Sache, aber dieser erste Moment, das war noch einmal so ein ganz großer Augenblick. Und dann fing alles an für die Bauern. Mit der Revolution begannen die Schulen, die Alphabetisation begann sofort. An einen exakten Wert erinnere ich mich gerade nicht, aber es war ein großer Anteil der Kubaner, von 6 Millionen waren 1 Million Analphabeten. Und unmittelbar begann die Kampagne der Alphabetisierung, wobei die Jugend der Stadt die Leute vom Land unterrichtete in Lesen und Schreiben. Und dann begann der Plan der Elektrifizierung der ländlichen Regionen. Das waren eine ganze Reihe von Dingen, die Revolution in Angriff nahm. Da war die Landverteilung, die Intervention in die großen Latifundien, derjenigen Leute, die ausgebeutet hatten. Das ging ganz schnell, das war eine riesige Veränderung. Eine riesige Veränderung in diesen Jahren.
Aber Jo hat gerade was von riesigen Veränderungen, die Revolution der kubanischen Bevölkerung gebracht hat, geredet. Das ist sicher richtig. Um das wirklich zu verstehen, ist es notwendig, dass man ein bisschen weiter in die Geschichte zurückguckt. Den Teil haben wir jetzt, also dass da zurückguckt. Ich fange an mit dem Aufstand in Haiti, wo Schwarze, also freie und versklavte Schwarze, erfolgreich gegen das französische Kolonialregime Aufstand gemacht haben. Die französischen Pflanzer sind dann geflohen nach Kuba und dort hat es insofern Auswirkungen gehabt, der Aufstand. Also in Kuba hat der Aufstand Auswirkungen gehabt, dass die relativ liberale Praxis gegenüber Sklaven und Sklavinnen, das ist sicher nicht menschenwürdig, aber etwas liberaler als in zum Beispiel Jamaika mit Engländern oder USA oder französische Kolonien, dann sehr stark zurückgenommen wurde. Das heißt, Selbstorganisation von Sklavinnen wurden verboten oder überwacht, Hebammen wurden mehr überwacht, dass klar war, wie viele Kinder Schwarze gebären und da nicht so unter der Hand eine Schicht entsteht, die dann Aufstand macht oder so. Also da gab es dann die repressive Schraube angezogen. Das wurde verstärkt auch dadurch, dass in England sich eine Gruppe von Menschen durchgesetzt hat, immer mehr, die die Sklaverei verbieten wollte und dann die englische Regierung, die spanische Regierung zwingen konnte, den Sklavenhandel und Sklavinnenhandel von Afrika nach Kuba zu verbieten. Das hat die Auswirkung gehabt, dass in Kuba die Arbeitskräfte teurer wurden, also es kamen immer noch Sklavinnen und Sklaven illegalerweise nach Kuba, aber die Preise sind halt massiv in die Höhe gegangen. Daraus wiederum ist klar, dass die Profitraten fallen für die kubanischen Pflanzer und Pflanzerinnen. Die haben sich dann auch, das hat politische Auswirkungen gehabt, etwa in 3 Fraktionen aufgespalten. Eine, die sagt, gut, Spanien, das Mutterland, ist gezwungen worden dazu zu machen, wir wollen weiterhin spanische Kolonie bleiben. Die anderen sagen, hier die große Wirtschaftsmacht im Norden ist die USA, da wollen wir nähere Anbindung oder gar Teil der USA werden. Und zum Dritten gab es die Fraktion dann, die gesagt hat, hier nichts von beidem, wir wollen unabhängig sein. Natürlich hat auch innerhalb von Kuba die repressivere Politik Auswirkungen gehabt, nämlich dass die Schwarzen Unmut wächst und damit auch Widerstände wachsen, was im 19. Jahrhundert auch zu einer ganzen Menge, vor allem lokal begrenzter Aufstände kam. Was im Unterschied zu Haiti in Kuba anders ist, ist, dass da nicht nur Schwarze beteiligt waren, sondern auch arme europäische Menschen, die dorthin gekommen sind. Das war so, dass als die Indigenas ausgerottet waren, relativ früh schon, die Arbeitskräfte ersetzt wurden durch einerseits afrikanische Sklaven und Sklavinnen und andererseits eben hat man, und das ist ein spezifisches Teil von spanischen Kolonialismus, hat man versucht, arme europäische Menschen nach Kuba zu bringen und die in auch zwangsarbeitsähnlichen Verhältnissen dort arbeiten zu lassen. Die waren formal frei, auch die Europäer. die Sklavinnen, und das ist wieder was von dem liberalen Praxis, haben spanische Praxis, konnten freigelassen werden öfters, war natürlich nicht die Mehrheit, die freigelassen wurde, aber so ein paar schon, und die haben dann auch so eine freie Schicht, so eine kleine Elite unter den Afrikanerinnen in Kuba gebildet. Dazu kamen noch ein paar chinesische Menschen, 40.000, aus, die auch unter Zwangsarbeit hergebracht wurden, sogenannte Kulis, die im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dabei waren. Die gemeinsame Unterdrückungserfahrung und das auch das gemeinsame Leben, vor allem in den Städten, aber auch auf dem Land, wird im folgenden Zitat klar von Esteban Montejon. Der war mal Sklave, hat dann an den Unabhängigkeitskriegen teilgenommen und hat seine Geschichte im Wissenschaftler 1963 erzählt.
In der Nähe der Plantagen waren Kneipen. Es gab mehr Kneipen als Flöhe im Wald. Sie waren eine Art Läden, wo man einfach alles kaufen konnte. Sogar die Sklaven handelten in den Kneipen. Sie verkauften das Dörrfleisch, das sie sich in den Baracken zusammensparten. Zu einigen Stunden des Tages und manchmal sogar abends durften die Sklaven in die Kneipen gehen, aber nicht auf allen Plantagen. Die Schwarzen gingen in die Kneipen, um Branntwein zu holen. Sie tranken viel, um bei Kräfte zu bleiben. Die Besitzer tranken auch viel Branntwein und es gab Schlägereien. Das war kein Spaß. Einige Kneipenwirte waren alte Spanier, pensionierte Soldaten, die wenig verdienten. In den Kneipen wurde Reis, Dörrfleisch, Schmalz und Bohnen verkauft. Es gab harte Herren und ich habe gesehen, wie sie die Sklaven betrogen und ihnen falsche Preise angegeben haben. Und dann gab es Streitereien. Das habe ich auch gesehen. Dann wurde der Schwarze bestraft und durfte nicht mehr in die Kneipe gehen. Ich erinnere mich auch, dass Süßigkeiten verkauft wurden, Süßigkeiten aus Sesam und Erdnüsse. Ja, und der Sesam kam von den Chinesen, denn es gab fliegende Händler, die liefen von einer Plantage zur anderen und verkauften das. Diese Chinesen waren alte Vertragsarbeiter, die für die Zuckerrohrarbeit zu schwach geworden waren und sich deshalb ans Verkaufen machten. Außerdem wurde in den Kneipen auch gespielt mit hohen Wetteinsätzen an Geld und Schnaps. Auch hier spielten Weiße und Schwarze zusammen.
Esteban Montejon hat ja auch erwähnt, dass es da zu Spannungen kam. Ganz klar, wenn so viele Leute aufeinander sitzen, kommt es zu Spannungen, ist logisch. Trotzdem bildet sich in dem Bereich, also so ein Land an den Kneipen und in den Städten, in den ärmeren Vierteln, eine ziemlich breite Schicht raus von Menschen, die sich als kubanisch definieren, also die sich weniger als europäisch abstammig oder spanisch oder als afrikanisch oder so begreifen, sondern die sagen, sie wären Kubaner und Kubanerinnen. Die Schicht von unten, die sich als kubanisch definiert, hat natürlich Parallelen mit der Oberschicht, die Unabhängigkeit von Kuba haben will. Dazu gehört zum Beispiel Manuel de Cespedes, der im Osten Kubas eine Farm betreibt und der am 10. Oktober 1868 seine Sklavinnen freilässt und aufruft dazu, gegen die Spanier zu kämpfen für die Unabhängigkeit des Landes. Der erste Unabhängigkeitskrieg, der dauert 10 Jahre. An dem beteiligten sich dann auch im Prinzip alle soziale Gruppen und alle Menschen, also Hautfarben sieht man alle und was da so da ist in Kuba, auch Männer und Frauen und so, hat ja Margit vorher schon mal so angedeutet, die da mitkämpfen. Und der gemeinsame Kampferfahrung vertieft dann wiederum das kubanische Denken und Fühlen. Allerdings ist auch die spanische Kolonialmacht recht klug und kann mit so Teile- und Herrschetaktiken schließlich dann einen Keil zwischen die Aufständischen treiben, sodass schließlich interne Differenzen dazu führen, dass 1878 der Krieg verloren geht. Die Aufständischen standen auch für die Aufhebung der Sklaverei. Da konnte Spanien dann auch letztlich nicht mehr drum rum. 1880 wurde formal die Sklaverei aufgelöst. Es kam so eine Ersatzform, die dann später wiederum abgeschafft wurde. Aber die spanische Taktik war insofern nicht erfolgreich, als dass die Unabhängigkeitsbewegung natürlich nicht weg war. 1895 bis 98 kam es dann zum zweiten Unabhängigkeitskrieg, der wieder ebenfalls sehr kubanisch war, wo wiederum alle möglichen Menschen mitkämpften. Die war auch sehr erfolgreich. Die standen kurz vorm Erfolg der Unabhängigkeit, als 1898 sich die USA einen Anlass nahmen, um einzugreifen. Also konkret im Hafen von Havanna ist ein Schiff gesprengt worden. Man weiß aber nicht, ob das wer das gesprengt hat oder ob es ein Unfall war oder so. Jedenfalls haben die US-Amerikaner dann eingegriffen und haben Santiago de Cuba zum Beispiel besetzt und eben die Unabhängigkeitskämpfer nicht reingelassen in die Stadt. Man kann dazu sagen, der Sieg ist geklaut worden den Unabhängigkeitskämpfern.
Es ist gemein, saugemein, hundsgemein. Es ist gemein, saugemein, hundsgemein.
Der vorher von Montijon haben wir vorher ein Zitat gehört, der hat auch 1895 mitgekämpft und der hat in seiner Erzählung auch erzählt, wie er das erfahren hat, das Eingreifen der USA.
Mit den Schwarzen legten sich die Amerikaner kaum an. Sie nannten sie Nigger, Nigger und dann lachten sie. Wer auf diesen Witz einging, den belästigten sie weiter. Wer nicht, den ließen sie in Ruhe. An mich haben sie sich nie herangemacht. Die Wahrheit ist, dass ich sie nicht ausstehen konnte. Wenn ich konnte, wich ich ihnen aus. Als der Krieg zu Ende war, ging der Streit los, ob die Schwarzen gekämpft hatten oder nicht. Ich weiß, 95% der Schwarzen haben im Krieg mitgemacht. Später fingen sie an zu sagen, nur 75%. Das Resultat war, dass die Schwarzen auf der Straße saßen. Bei der Polizei gab es dann nicht mal 1% Schwarze, denn die Amerikaner kamen mit dem Gerede, dass, wenn die Schwarzen zu stark würden, wenn sie sich bilden könnten, dann würden sie den Weißen schaden. Also wurden die Schwarzen völlig von den Weißen getrennt. Die anderen Rassen schwiegen still.
Das Eingreifen der USA war tatsächlich Konsequenz. Also das Siegklauen, das war wirklich konsequent. Kuba wurde dann, wie man so heute sagt, zum ersten Neokolonialland. Das drückt sich zum Beispiel dadurch aus, dass auch die Verfassung, die Kuba 1901-2 hatte, ab 1901-2 hatte, stark nach US-Vorbild gebildet war. Aber noch mehr drückt sich dadurch aus, dass den Anhang der Verfassung war das sogenannte Blood Amendment und in dem wurde geregelt, dass die USA sich ein Eingriffsrecht vorbehält und Militärstützpunkte einrichten darf auf der Insel Kuba. Aber nicht nur die politische Überformung, sondern auch, sagen wir mal so, der American Style of Life war so ein Element der Dominanz der USA über Kuba, das jetzt eingesetzt hatte. Nämlich zum einen eine relativ heftige Segregation der Rassen, also Auseinanderdifferenzierung zwischen Schwarzen und Weißen, was allerdings immer ein bisschen schwierig war, kommen wir aber später noch dazu. Und zum anderen wurde die Ökonomie total auf den Export nach USA ausgerichtet. Es gingen riesige Ländereien in die United Fruit Company zum Beispiel, die eine große Südfrüchtefirma aus den USA, die Telefongesellschaft war US-amerikanisch, die komplette Eisenbahngesellschaft war US-amerikanisch. Gut, und was sicher auch sehr bedeutend ist, dass, was hat Margit vorher auch schon erwähnt, dass eben Kuba auch zum Bordell der USA wird. Also unter anderem auch 1944 wurde da so ein Kabarett eingerichtet zum Belustigung von weißen Männern. Da sind dann afrokubanische Frauen hauptsächlich tanzend aufgetreten. Das heißt Tropicana und ist etwas vor der Stadt. Nochmal zurück zur politischen Dominanz der USA über Kuba. Das drückt sich schon dadurch aus, dass 1898, als die Spanier abgehauen sind, keine kubanische Regierung da war, sondern eine US-Militärregierung. Gut, und in der Verfassung wurden zwar alle Kubaner und Kubanerinnen, auch Afro-Kubanerinnen und chinesischstämmige Kubanerinnen Staatsbürger. Und wie gesagt, hat sich die USA trotzdem ein Eingriffsrecht vorbehalten. Das hat sie auch öfters ausgeübt, kommen wir gleich noch dazu oder auch später dazu. Und indirekt ist die politische Dominanz auch klar, wenn eine Regierung der USA nicht gefällt, also wenn sie irgendwie zu aufmüpfig wird oder irgendwie sowas, dann hat die keine Chance, sich lang zu halten. Ein Beispiel dafür ist, dass in den 20er Jahren gab es eine Diktatur in Kuba schon, Machado hieß der Mensch, der Diktator war, gegen den die Stimmung so Anfang der 30er Jahre umschlägt. Und der flieht dann 1933, muss außer Landes fliehen und dann kommt eine progressivere Regierung dran, nämlich unter Grau Guiteras heißt der Mensch, der dann so Sachen einführt, wie zum Beispiel einen 8-Stunden-Tag, eine Universität auch für Arme.
Das Frauenwahlrecht.
Das Frauenwahlrecht führt er ein. Landreform, Villa-Durchführung und so weiter. Und 1934 fängt er an, die US-Stromgesellschaft zu enteignen, die eben die aufmüpfig ist gegen die Strompreissenkung. Das ist insofern schwierig. Die Regierung hält sich nicht lang, weil sie gegen das kubanische Militär und gegen die USA regiert. Und kubanisches Militär ist insofern ganz bedeutend, weil da so langsam zur Dreh- und Angelfigur ein Herr Batista wird. Zum starken Mann wird er so mit der Zeit dort, der zwar anfänglich Grau Gutierrez unterstützt in seinen Reformen, aber dann so mit der Zeit, sagen wir mal, die ganze Sache rumdreht. Also so wie die USA Unmut wächst in den USA, so passt sich der Batista an die Politik der USA und wird so langsam Grau Gutierrez entmachtet. Schließlich kommt dann der Batista an die Macht und bleibt so bis 1958, 31. Dezember, an der Macht mit einer kurzen Unterbrechung von 4 Jahren. Allerdings ist es dann auch genau die korrupte und US-hörige Regierung, gegen die sich Castro und Co. ab 1953 wenden.
Wir sind damit soweit erstmal am Ende von Teil 1. Geschichte wird gemacht zur kubanischen Revolution 1959. Bevor wir jetzt gleich noch einen Ausschnitt aus Fidel Castros Verteidigungsrede vor Gericht von 1953 hören, sei noch darauf hingewiesen, dass es im zweiten Teil dieser Sendung um den Rassismus bzw. Antirassismus im Verlauf der kubanischen Revolution gehen wird und in einem zweiten Teil die Sozialreform, insbesondere in der ersten Phase der Revolution nach 1959, behandelt werden.
85% der kubanischen Kleinbauern zahlen Pacht und leben mit der ständigen Bedrohung, von ihren Parzellen vertrieben zu werden. Mehr als die Hälfte des bebauten, fruchtbaren Landes befindet sich in den ausländischen Händen. In Oriente, der breitesten Provinz, ziehen sich die Ländereien der US-Konzerne United Fruit und West Indian von der Nord- bis zur Südküste. 200.000 Bauernfamilien haben nicht ein einziges Stück Land, auf dem sie ein paar Lebensmittel für ihre hungrigen Kinder produzieren können. Stattdessen liegen hunderttausende Quadratmeter Land brach, eben in jenen Händen dieser Konzerne. Wenn Kuba ein hervorragendes Agrarland ist, wenn seine Bevölkerung sich zum größten Teil aus Bauern zusammensetzt, wenn die Städte vom Land abhängig sind, wenn die Größe und der Wohlstand unserer Nation von einer gesunden und kräftigen Landbevölkerung, die das Land liebt und es zu kultivieren versteht, und von einem Staat, der sie schützt und leitet, abhängig sind, wie ist es dann möglich, dass dieser Zustand weiterhin andauert? Genauso schwerwiegend und noch schlimmer ist die Tragödie der Wohnungen. Es gibt auf Kuba 200.000 Schilf- und Blechhütten. 400.000 Familien leben auf dem Lande, in der Stadt, zusammengepfercht, in Baracken, Schuppen oder unter freiem Himmel, ohne die elementarsten hygienischen oder gesundheitlichen Voraussetzungen. 2,2 Millionen Einwohner in den Städten zahlen Mieten, die ein Fünftel bis ein Drittel ihres Einkommens verschlingen. 2,8 Millionen Menschen unserer Land- und Vorstadtbevölkerung haben kein elektrisches Licht. Der Staat kreuzt wieder die Arme und das Volk bleibt weiter ohne Wohnung und ohne Licht.
Das war Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen.
Es geht voran!
1959, Revolution in Kuba, Teil 1.